Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Yannick.
Wir sind ziemlich frisch unterwegs, also zumindest sage ich mal, was die Aufnahmezeit angeht, denn das Spiel Borussia gegen den SC Freiburg ist vor, oh, jetzt muss ich rechnen, 12 Stunden, ziemlich genau zu Ende gegangen. Nicht ganz 12 Stunden, es ist jetzt 9:30, sonst enden Spiele jetzt immer um 9:30, weil es so viel Nachspielzeit gibt, aber Hanna, so viel gab es gar nicht zwischen Borussia und dem SC Freiburg. War es 1 Minute in der ersten Halbzeit und 3 in der zweiten, das ist schon ziemlich wenig, ja. Und das spricht dafür, dass nichts Großartiges los war in diesem Spiel, dass es jetzt kein Hin und Her gab, dass es kein Torfestival gab, dass eigentlich ja, weil es halt dann Auswechslungen gab, Nachspielzeit überhaupt gab, 0:0. Und das finde ich schon etwas seltsam, wenn man sich so Borussias Torbilanz in dieser Saison anschaut. Dann sind 17 Tore gefallen in 6 Spielen, aber, jetzt muss ich kurz nachrechnen, 14 davon in 2 und ganze 3 in den anderen 4. Am Sonntagabend war also mal wieder Tor Magerkost angesagt.
Magerkost, Tor Magerkost, das trifft es ziemlich gut, weil ja bei Borussia wirklich sehr, sehr wenig nach vorne ging. Also wenn du mich jetzt fragst, was ist bei mir hängen geblieben? Klar, in der ersten Halbzeit die Chance von Reitz, diese Kopfbälle, ich glaube einmal war es Engelhardt, die waren ja auch kein Problem für Atumbulu. Und in der zweiten Hälfte, ja, da war es dann am ehesten noch Neuhaus, der da im Strafraum halb ins Straucheln, halb ins Fallen kommt und dann eben ja keinen richtigen Druck hinter den Ball bekommt. Es war sehr, sehr dünn. So, und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie ist das in diesem Schatten des 4:6 eine Woche zuvor zu bewerten? Hättest du mir jetzt vorher gesagt, Borussia holt einen Punkt gegen Freiburg, das hilft ihnen zumindest in der Länderspielpause wieder etwas mehr Ruhe zu bekommen.
Ja, ich glaube jetzt den unmittelbaren Befreiungsschlag bringt das nicht, aber da bin ich ganz bei Eugen Polanski, der das auch erkannt hat, dass es den Big Step jetzt wahrscheinlich nicht geben wird, sondern viele kleine. Langfristig ist es womöglich besser, jetzt erstmal so sich zu befreien, sukzessive, Schritt für Schritt, als jetzt zum Beispiel 4-4 zu spielen. Wäre ja auch ein Punkt, aber naja, dann hätte man die Gegentorzahl um 2 reduziert. Jetzt, ja, im Prinzip fängt man ja bei 0 an, kann man dann auch sagen, nach so einem 0:0. Und ich habe jetzt hier mir die Torschüsse aufgelistet von Borussia. 10 sind das hier. 9 sogar nur, sorry. Das sind so wenige und ich kann trotzdem nicht zählen. Der gefährlichste, laut Expected Goals Statistik von Haris Tabakovic, da weiß ich gar nicht, warum der mitgezählt wird, das war kurz nach der Pause, Flanke von Luka Netz und dann ist er, glaube ich, schon noch irgendwie dran mit dem rechten Fuß, aber das einen Abschluss zu nennen, da gut, würde ich jetzt meine allseits beliebte Statistik mal kurz kritisieren für. Und dann sind wir schon bei Rocco Reitz, von dir genannt, und eben bei Florian Neuhaus. Also sehr gut aufgelistet und dahinter sind wir dann bei 0,04 Expected Goals und das ist der besagte Kopfball von Yannick Engelhardt. Und damit hast du genauso präzise, wie die Statistik das tut, Borussias Torschuss und Torerzielungsbemühungen zusammengefasst. Das ist natürlich nicht allzu viel, aber auf der anderen Seite, Hanna, beim SC Freiburg sah es jetzt auch nicht viel besser und gefährlicher aus.
Nee, und da ist ja jetzt auch so die Frage, lag das jetzt einfach an der Taktik unter Umständen, die Polanski gewählt hat? Also das fand ich ganz witzig, weil Julian Schuster echt auf der Pressekonferenz sehr, sehr offen gesagt hat, ja, es war für uns halt die große Herausforderung zu erahnen, wie lässt Eugen Polanski spielen, welche Spieler stellt er auf und dass er sie so anordnet und dass Gladbach so beginnt und uns dann auch erstmal den Ball überlässt, damit haben wir nicht gerechnet. Also das hat schon mal geklappt, dass Polanski da irgendwie seinen Trainerkollegen überrascht hat. Aber ja, Freiburg 3 Tage zuvor in Bologna gewesen, also wirklich auch diese Reisestrapazen gehabt. Eugen Polanski hat es dann auf der PK so ausgelegt, dass er halt sagt, ja, aber der Kader ist halt auf die Dreifachbelastung ausgelegt. Also das kann man Freiburg jetzt nicht negativ auslegen. Ich hätte Freiburg vorne auch definitiv gefährlicher erwartet. Da haben sie es Gladbach vielleicht auch sehr einfach gemacht. Am Ende natürlich Moritz Nikolas, der mit seiner Parade nach dem Freistoß von Scherhand da diese 0 festhält, auch ein Garant dieses 0:0, wenn man es so formulieren mag. Bin jetzt gespannt, was nach der Länderspielpause passiert, wenn du dann Freitagabend bei Union Berlin gefordert bist.
Ja, von diesem Punkt aus kann man sich ja Gedanken machen, wie man das hinbekommt, mehr Torgefahr zu produzieren, ohne dann hinten auch wieder mehr zuzulassen. Das muss dann der nächste der vielen kleinen Schritte sein. Und ja, da darf man wirklich gespannt sein, wie ihnen das gelingt. Immerhin haben sie sich nicht selber, sage ich mal, jetzt so verwirrt und aus dem Tritt gebracht mit ihrer Formation und mit den Neuerungen, die es gab. Das war ja schon mal positiv, aber wir mussten schon auch sehr genau hinschauen in der Anfangsphase. Das kann mich daran erinnern an unsere Unterhaltung gestern in den ersten 30 Minuten. Und jetzt ist es ja offiziell auch ein 4-4-2 gewesen. Das ist ja früher Lucien Favre System im Prinzip, oder naja, da eher ein 4-4-2-0, so, weil es gar keine richtigen Stürmer gab. Jetzt zählte Florian Neuhaus offiziell zu den beiden Angreifern. Ja, kann man so sagen. Er ist ja auch gegen den Ball angelaufen, neben Haris Tabakovic. Rocco Reitz war rechter Mittelfeldspieler, Jens Kastrop linker. Dann gab es Philipp Sander und Yannick Engelhardt, die wiederum aber viel abgekippt sind und flexibel unterwegs waren. Die beiden Innenverteidiger Elvedi und Dix, Außenverteidiger Netz und Skelly. Also man kann so Rollenzuschreibungen machen, aber ich fand es ganz interessant, Hanna, dass ja, jetzt muss ich kurz nachzählen, 5 zentrale Mittelfeldspieler in der Startelf standen, sage ich mal, vom defensivsten Engelhardt bis zum offensivsten Florian Neuhaus. Ja, wenn man keine Flügelspieler hat, dann tut man auch am besten gar nicht so, stellt gar keine auf, sondern nutzt das große Repertoire an zentralen Mittelfeldspielern. Damit hat man zumindest eins geschafft, das, was Polanski schon ganz am Anfang gefordert hat und als Ziel formuliert hat, nämlich das Zentrum dicht zu machen. Das ist gelungen. Aber was hätte denn in deinen Augen fußballerisch noch dazukommen müssen als Element, um dann auch einfach mehr Torgefahr zu produzieren? Wenn wir jetzt einfach mal annehmen, okay, die Formation, die Rollenzuteilungen, das mannschaftliche Verhalten gegen den Ball, das war gut. Was fehlte dann am Ball?
Ja, da ist mir dann auch, oder habe ich gerade bei deiner Frage, die, was war es, flache Hereingabe, Flanke von Rocco Reitz im Kopf. Das war so nach, wann war das? Nach 20 Minuten, als er diesen Ball, als er den Ball spielt, der da wirklich ja scharf in den Fünfer kommt. Und da dachte ich mir so, ja, da muss halt jetzt jemand sein. Also Thema Strafraumbesetzung, gestern auch in mehreren Szenen, fand ich auffällig, dass sie es da irgendwie nicht geschafft haben, einzurücken oder sich richtig zu positionieren oder im Strafraum dann auch mal zu kreuzen, um da irgendwie die Verteidigung der Freiburger auseinander zu ziehen. Das ist so ein Punkt. Du bist halt gerade, was, wenn wir beim Thema Flanken und Hereingaben bleiben, wenn du so spielst wie gestern, sehr von Tabakovic abhängig, dass er halt dann, wie in den Spielen zuvor, da mal die Birne hinhält. Klar, dazu müssen dann eben auch die Zuspiele kommen und das ist ja das, was du auch gerade eben gesagt hast. Es waren jetzt nicht die klassischen Flügelspieler auf dem Feld, die da von links und rechts den Stürmer mit Flanken füttern. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in der Länderspielpause zumindest Franck Honorat zurückkommt, wie das dann gerade funktionieren soll, also wie Polanski dann sein System umstellt, wie eben schon gesagt, es ist dünn, also man muss sich ja auch nur die Wechsel gestern anschauen, da standen ja dann am Ende Jan Urbich, Oskar Fraulo auf dem Feld, Grant Leon Ranos, sind ja 3 Personalien, mit denen man in der Sommerpause gar nicht gerechnet hat.
Das ist der U23-Torjäger, der erst gekommen ist im Sommer und das sind die beiden Spieler, die eigentlich noch verliehen werden sollten, aber keinen Abnehmer gefunden haben.
Genau, und es war ja auch für jemanden wie Shuto Machino, der eben nicht als erstes eingewechselt wurde, sondern dafür dann eben Jan Urbich, war es ja auch dann nochmal so ein kleiner Knick, also der 8 Millionen Sommerzugang, von dem man sich viel, viel mehr erhofft, der ja eigentlich gerade in so einer Phase, wie sie jetzt ist, auch so neu im Verein, ja nicht unbedingt vorbelastet mit den letzten ein, zwei Jahren, der ja eigentlich gerade das so für sich nutzen könnte, um befreit aufzuspielen. Aber da merkt man ja auch, also ich glaube, ich habe es mal irgendwie so formuliert, dass er für mich der komplette Fremdkörper im Gladbacher Spiel derzeit ist. Und deswegen war es ja jetzt auch keine Überraschung, dass er gestern erstmal auf der Bank saß.
Ich habe gerade mal geguckt, Thema Torproduktion und wie man das fixen kann. Da sind jetzt die Expected Goals einigermaßen aussagekräftig. Wenn man sich so anschaut, was da so jeder Spieler pro Spiel im Schnitt auf den Platz bringt, ist das wirklich in keiner Weise nennenswert. Also da ist kein, sag ich mal, Torgefahr Garant, bis auf Haris Tabakovic, der wirklich, also man kann sagen, entweder sie finden ihn und seinen Kopf in den meisten Fällen oder halt nicht. So, und mehr eigentlich nicht. So, Kevin Stöger hat noch einen relativ hohen Wert, weil er diese Mega-Chance in Stuttgart hatte. Die wäscht sich dann aber jetzt bald irgendwann raus. Und dann sind wir schon dabei, dass wir Florian Neuhaus die besten und zielgerichtetsten Bemühungen attestieren müssen. Und ja, das kann es natürlich nicht sein am Ende. Glaubst du denn, was das angeht, da muss Borussia jetzt einfach ein paar Wochen noch überbrücken, muss dadurch, ich meine, Tim Kleindienst trainiert ja zumindest schon wieder in Fußballschuhen und mit dem Ball, wird aber, ja, er weiß es selbst nicht, aber ich rechne jetzt vor Dezember nicht mit einem einigermaßen fitten Tim Kleindienst und würde sagen, es ist schon ein Erfolg, wenn er irgendwann im November schon sein Comeback feiert. Das wäre eher positiv, würde ich sagen. Und darüber hinaus, ja, Gio Reyna jetzt verletzt, angeschlagen. Robin Hack wird noch ein paar Wochen ausfallen. Da wird es dann auch November. Und ja, Shuto Machino hast du angesprochen, noch gar nicht angekommen. Interessante Bilanz bei ihm, mit ihm auf dem Feld, 0-11 Tore. Das unterbietet oder überbietet aber noch einen Borussia, nämlich der arme Rocco Reitz. Der hat noch gar kein Gladbach-Tor auf dem Platz erlebt in dieser Saison, aber 12 des Gegners. Na ja, gut, Gegentore. Da fluppt es manchmal so richtig und die fielen dann am Fließband, aber vorne, ja, also ich würde fast sagen, bleibt ja fast nichts, als irgendwie da durchzukommen und sich durchzuwurscheln, oder? Es ist ja nicht in Aussicht, in den nächsten 3-4 Spielen da den großen Durchbruch zu erzielen.
Das ist natürlich ein gefährlicher Gedanke oder kann gefährlich werden. Also man hat ja jetzt dann im Oktober noch Union, Bayern, und dann diese Pokalaufgabe gegen den KSC. Und wir wissen, also Freitagabend Union Berlin, das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, ja, dafür ist jetzt Borussia Mönchengladbach aber mal so richtig gemacht. Nee, absolut gar nicht. Und dann hast du Anfang November St. Pauli und Köln, das Derby. Finde, man hat irgendwie immer mehr so das Gefühl, dass es sich Richtung Derby auch nochmal mehr zuspitzt. Nicht, weil dann die Situation jetzt mit Eugen Polanski, der dann ja, wenn man mich fragt, mit hoher Wahrscheinlichkeit noch da sein wird, weil sich das irgendwie zuspitzt, sondern, naja, man muss sich ja nur die Tabelle angucken. Also 3 Punkte, vorletzter Platz. Also wenn man es jetzt hochrechnet, dann sind das da ja nach der Hinrunde 9 Punkte. Kann sehr, sehr ungemütlich werden, wenn man jetzt, hier spielt man mal unentschieden, dann verliert man vielleicht gegen die Bayern, dann kriegt man es zu Hause im Derby nicht so richtig hin. Also ich sehe da jetzt, kann jetzt keinen Optimismus versprühen, dass ich jetzt sage, oh, ich sehe da auf jeden Fall die Wende kommen. Natürlich, Tim Kleindienst, du hast es gesagt, ich glaube ja mit, als du meintest, nicht fit vor Dezember, meinst du ja vor allem nicht in Form. Ich will ja nicht so ratlos rüberkommen, aber es ist hart. Mir fällt gerade auch nach gestern...
ich merke das schon. Es sprudelt ja, jetzt nicht aus dir raus, wenn ich dich nach Lösungen frage.
Nee, ich meine, es ist Montagmorgen, es ist auch noch recht früh, zumindest für mich. Yannick,
okay, es ist aussichtslos. aussichtslos ist natürlich nie, aber ich würde schon sagen, das wird ein hartes Stück Arbeit. Das stimmt
ja,
schon.
Ja, natürlich. Also das hat man ja gestern auch gesehen.
Ja, und ist es auch immerhin das, was sie arbeiten, das sieht ganz ordentlich aus. Hast du ja angesprochen, auch in den Zweikämpfen. Ich meine, irgendwie Jens Castrop packt da 9 Tacklings aus, den Liga-Höchstwert in dieser Saison bislang, also ligaweit, nicht nur bei Borussia. Das sind alles gute Ansätze, aber Jens Castrop war nominell eben der drittoffensivste Spieler auf dem Platz. Deshalb, ja, und wenn man dann da vorne Haris Tabakovic und Florian Neuhaus anlaufen sieht, das ist jetzt auch nicht das hyperdynamische Duo, wenn dann Philipp Sander einen wirklich sehr guten Ball hinter die Kette in die Tiefe spielt, aber Florian Neuhaus eben der Abnehmer ist. Also er kann ja viel und er kann sich auch reinhängen, aber deutlich schneller wird er halt nicht werden. Das kann man ihm jetzt wahrscheinlich dann nicht vorwerfen, weil das ist seit Jahren bekannt. Nur so ist eben die Ausgangslage. Deswegen würde ich schon sagen, der, also zwei oder anderthalb Auswege, weil der eine den anderen mit inkludiert. Die Standards müssen natürlich sitzen, weil da sind torgefährliche, großgewachsene, kopfballstarke Spieler mit vorne. Borussia hat ja in Summe eigentlich relativ viele Ecken, dann sollte man sie nicht so schießen wie Grant Leon Ranes in der Nachspielzeit, beinahe zur Eckfahne auf der anderen Seite. Und man sollte dann auch außerhalb von Standardsituationen schauen, dass man Haris Tabakovic findet, denn der ist ja qua Körpergröße zumindest ein möglicher Zielspieler und es ist vielleicht auch einfacher, einen 1,96 Mann zu finden, als einen, der deutlich kleiner ist. Aber da gehört einiges zu, das wird nicht einfach und ja, ich würde jetzt auch nicht den riesigen Optimismus versprühen und ja, dass damals unter André Schubert 21 Minuten gedauert hat, die große Befreiung, als Borussia 4-0 gegen den FC Augsburg führte, das dauert jetzt schon länger an und das wird noch deutlich länger andauern.
Die auch jetzt gerade, wo du noch die Standardsituationen ansprichst, von denen es ja auch dann gestern ein paar gab, die Rocco Reitz dann auch getreten hat, zumindest die Freistöße. Es sind ja alles, wenn man jetzt an Nico Elvedi, Kevin Dix denkt, die sind halt alle mal für ein Tor gut oder auch Rocco Reitz, Jens Kastrop. Aber es ist ja nicht so, als sei dann jetzt jemand dann wie Florian Neuhaus derjenige, auf dem jetzt da alle Hoffnungen ruhen können, wo man jetzt sagt, ja doch, der wird jetzt seine 3-4 Tore in den nächsten Wochen machen. Da hat man halt eben nur Tabakovic, den du gerade nochmal angesprochen hast, und ja, man muss sich dann fast schon darauf stützen oder hoffen, dass das eben bei Maschino klappt, dass er auch mal einfach reinkommt, ein Tor macht, darauf die Woche in der Startelf spielt und wieder ein Tor macht. Aber ja, das ist halt gerade nicht abzusehen und deswegen fällt es uns, glaube ich, auch so schwer, da jetzt ja eben diesen Optimismus auszustrahlen.
Defense wins Klassenerhalt erstmal oder zumindest die gute Grundlage für den Klassenerhalt. Was man, also man kann sich ja dann auch an den anderen ein bisschen hochziehen. Es ist jetzt auch nicht so, als wenn da ein Team nach dem anderen marschiert in der Bundesliga. Das sind schon sehr viele, die maximal zwei gewonnen haben. Ja, gut, leicht reden, wenn Borussia gar keins gewonnen hat. Aber wenn ich da so schaue, eigentlich bis zum SC Freiburg mit seinen 8 Punkten aus 6 Spielen, die sind alle nicht so super weit weg. Und das sind alles Mannschaften, die Borussia in einem einzelnen Spiel auch zu schlagen in der Lage sein sollte. Es ja, kristallisiert sich wieder heraus, dass da so die Big Five vorne vielleicht ein bisschen wegmarschieren und ja, jetzt würde der 1. FC Köln sagen, warum nicht Big Six? Wir sind ja auch noch dabei, aber das sehe ich halt auch nicht. Und dann ja, muss man sich womöglich dann auch über so Sachen hochziehen wie einen möglichen Derby-Sieg gegen Köln dann im November und diesen Weg der kleinen Schritte gehen. Der wird beschwerlich und ja, ich glaube, da müssen alle ziemlich gut zusammenhalten auf dem Platz, um das hinzubekommen. Immerhin, Thema, es sollte nicht schlimmer werden. Das gilt wahrscheinlich auch für die verletzten Situationen. Nehmen wir jetzt erstmal an, dass da auch der Tiefpunkt hinter den Borussen liegt und es so ist, wie du gesagt hast, dass nach der Länderspielpause dann Honorar wieder da ist, dass vielleicht Gio Reyna auch einsatzbereit ist, zumindest im Kader stehen kann. Will Moya hat seine Einsätze in der U19 gehabt, einmal 30 Minuten, einmal 60 Minuten jetzt am letzten Wochenende. Der bietet sich auch immer mehr an. Ja, und ansonsten, Hanna, ist es dann halt auch möglich, dass es diese überraschenden Geschichten gibt. Die eine hat Charles Herrmann geschrieben gegen Leverkusen mit seinem Debüt, mit seiner Vorlage auf Tabakovic in der Nachspielzeit. Und jetzt war es eben Jan Urbig. Und wenn man dem so als Spieler der Kickers Offenbach im April gesagt hätte, jo, ein halbes Jahr später stehst du hier in der Bundesliga auf dem Platz, ich glaube, das hätte er wahrscheinlich selbst nicht geglaubt.
Eugen Polanski hat auch nochmal auf der Pressekonferenz klargestellt, dass er das jetzt nicht macht, um irgendwen zu gefallen, sondern weil er dann im Fall von Charles Herrmann und dann auch von Jan Urbig gestern vom Profil der Spieler überzeugt ist, dass sie eben in der Situation helfen können. Und Polanski hatte schon vorletzte Woche am Trainingsplatz, als er dann nochmal dabei war, also Urbig jetzt, hat er auch gesagt, der Kerl macht sich keine Gedanken, es ist ihm vor 500 oder vor 50.000 Zuschauern spielt. Und da war schon so ein bisschen rauszuhören, dass ja ihm da irgendwie dieses Kaderdebüt eben winkt, dass er gestern da als erstes eingewechselt wird zusammen mit Oskar Fraulo. Das war, fand ich, eine große Überraschung auf jeden Fall. Und er hat ja zumindest in den Aktionen, die er hatte mit Ball, gezeigt, dass er die unter Umständen besser verarbeiten kann als Tabakovic. Einmal im Strafraum hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass er diesen Mut hat, direkter abzuschließen. Hat er sich nochmal, glaube ich, so um sich selbst gedreht. Aber ja, ist jemand, der sich in der U23 empfohlen hat. Und natürlich, wenn da der U23-Trainer, unter dem du in dieser Saison auch schon ein paar Spiele gemacht hast, plötzlich Cheftrainer ist, dann ist es natürlich für dich die Gunst der Stunde, die du nutzen willst.
Du hast vorhin gesagt, der SC Freiburg ist halt auch für die Dreifachbelastung gemacht. Bei Borussia, ja, muss man ja gerade in Frage stellen, ob sie für die Einfachbelastung gemacht sind. Das ist eine Baustelle, das Sportliche. Und ja, wahrscheinlich gibt es so viel mehr jetzt zum 0-0 gegen den SC Freiburg auch nicht zu sagen. Aber Hanna, es ist ja doch einiges passiert seit der letzten Aufnahme. Da war Roland Wirkus noch Sportchef bei Borussia. Ich hatte das letzte Woche so formuliert, dass es aber jetzt nicht wegen des 4-6 gegen Frankfurt, sondern aufgrund der allgemeinen Lage, aufgrund der Festgefahrenheit der Lage unausweichlich ist, sich da zu verändern in der sportlichen Leitung. Wirkus hat das jetzt dann selber vollzogen. Jetzt kann man, glaube ich, nicht sagen, er ist der Vereinsführung zuvor gekommen, die das dann auch in der Woche gemacht hätte, aber es wäre zu einem anderen Zeitpunkt auch relativ zeitnah sicherlich nicht nur ins Auge gefasst worden, sondern auch gemacht worden. Aber das ist eben ein großer Einschnitt, denn ja, 6 Spieltage rum, Borussia hat den Trainer freigestellt, der Sportchef ist zurückgetreten. Man ist, muss man dann jetzt gerade so sagen, sportlich führungslos. Also CEO Stefan Stegemann hat bei DAZN gesprochen, der ist ja nun klar der Boss der GmbH und der oberste aller Geschäftsführer, aber eben jetzt nicht der, der den sportlichen Bereich vertritt. Und so, ja, wir haben das am Wochenende vor dem Spiel so formuliert, Baustellen über Baustellen, und haben da einen kleinen Baustellenrundgang gemacht, der eben am Ende gar kein kleiner war, sondern ein ziemlich großer, und wahrscheinlich hätten wir ihn auch noch verlängern können, unsere Analyse. Ja, wo beginnt man überhaupt gerade? Borussia sucht einen Sportchef, das können wir sagen. Und die Tatsache, dass Roland Wirkus jetzt zurückgetreten ist und diesen Job nicht mehr macht, wird natürlich die Punktzahl in der Bundesliga erstmal nicht erhöhen. Das sind zwei verschiedene Baustellen, zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ja, das war ein ziemlicher Einschnitt. Und ich muss sagen, in so einer Konstitution, so ja chaotisch, nicht, weil sich jetzt alle an den Hals gehen und irgendwie es eine Schlammschlacht gibt, aber eben auch so, wie ich gesagt habe, führungslos und gepaart mit dieser sportlichen Lage, da muss man wirklich weit, weit zurückgehen, dass man das findet in der jüngeren Borussia-Vereinsgeschichte, die dann eben schon gar nicht mehr so jung ist, wenn man fündig geworden ist. Was würdest du sagen? Wie bringt man diese Lage am besten auf den Punkt und wie viele Sorgen muss man sich machen rund um Borussia Mönchengladbach? Das hat Roland Wirkus vor ein paar Jahren ja gesagt. Machen Sie sich keine Sorgen um Borussia Mönchengladbach. Ich würde sagen, na doch, muss man schon.
Guck dir die Bundesliga-Tabelle an, dann musst du dir gerade große Sorgen um Borussia Mönchengladbach machen. Ich weiß, dass das mit 2-3 Siegen auch schnell wieder anders aussehen kann, aber das haben wir jetzt hier 20 Minuten besprochen. Das sehen wir gerade nicht kommen.
Ja, man hat vor allem keinen mehr geholt seit dem 29. März. Also so leicht scheint es ja nicht zu sein.
Genau, für mich ist jetzt die Sache, die ich als Verein am schnellsten klären wollen würde, wirklich diese Trainerfrage, weil das ist eben das Tägliche auf dem Platz, was dann direkten Einfluss auf die Leistung am Wochenende hat. Ich sage jetzt nicht, dass du Eugen Polanski jetzt morgen einen neuen Vertrag hinlegen musst, aber Du konntest dir jetzt Eugen Polanski 3 Wochen anschauen als Verein. Du hast ihn 3 Wochen erlebt in der Ansprache, in der täglichen Arbeit auf dem Platz und hast dann auch gesehen, was in der Bundesliga dabei rausspringen kann. So, und deswegen muss sich für mich jetzt die Frage gestellt werden, ist man von Eugen Polanski überzeugt? Das kann dann auch wieder verschiedene Folgen haben. Also man kann sagen, okay, bis zur Winterpause ist er auf jeden Fall unser Mann. Das würde dann wiederum einem möglichen Sportchef oder Sportgeschäftsführer auch ein bisschen Zeit geben und dass er da auch dann noch mitreden kann. Aber für mich braucht die Mannschaft und der Trainer einfach schon die Gewissheit. Ich sage nicht, dass das jetzt Einfluss hat. Also ich glaube nicht, dass Eugen Polanski sich jetzt anders verhält oder die Mannschaft anders auf Union Berlin vorbereitet, wenn da was geklärt ist. Aber ich glaube, es ist einfach immer so diese offene Frage, die im Raum steht. Und es ist dann schon, wenn man mit Spielern spricht, auch herauszuhören, dass sie das gerne schnell geklärt werden wüssten. Und das kann man ja auch verstehen. Also man will ja wissen, wer da ja jetzt derjenige ist, mit dem man vielleicht auch dauerhaft zusammenarbeitet.
Also würdest du sagen, der Verein muss in die Gespräche, die er jetzt führt mit möglichen neuen Sportchefs, so reingehen, dass er sagt, ganz ehrlich, wir haben eigentlich unseren Trainer gefunden und das müsste schon eine Art Bedingung sein für dich, Mr. X, dass Eugen Polanski unser Trainer ist und dass eigentlich jetzt nicht du anfängst und 3 Wochen später dann schon wieder was da verändern willst?
Ja, das auf jeden Fall. Also es muss dann zumindest, das wäre so diese Kompromisslösung, die ich gerade so ein bisschen aufgezeigt habe, zumindest klar sein, okay, bis zur Winterpause ist er jetzt unser Mann. Dann kann der neue Sportchef sich den ja auch ganz genau anschauen und dann im Winter natürlich, das ist ja letztlich auch das, was zählt, natürlich dann auch anhand der Ergebnisse entschieden werden, ob es weitergeht. Als Trainer und Eugen Polanski kennt ja eben auch das Geschäft. Also er wird es natürlich machen bis zum Winter, keine Frage. Er wird da nicht sagen, oh nee, jetzt ziehe ich aber zurück. Aber eigentlich willst du als Trainer ja die volle Überzeugung im Verein und dass die dann eben auch nach außen getragen wird. Also natürlich kann Eugen Polanski sich dann auch denken, vertraut ihr mir jetzt und gebt mir einen Vertrag mal mindestens bis zum Ende der Saison, den er ja sowieso hat, als U23-Trainer zumindest, oder nicht. Also entscheidet euch. Aber klar, es ist auch legitim, wenn man einem U23-Trainer sagt, wir gucken uns das erstmal bis zum Winter an.
Unabhängig davon, was derjenige dann auf der Trainerposition entscheiden soll, sucht Borussia eben einen, ja, also Sportchef nennen wir ihn jetzt so. Es ist unklar, das hat Stefan Stegemann auch bei uns im Interview gesagt. Ich glaube, das verlinken wir am besten auch mal in den Shownotes, weil sich das sehr lohnt. Also sie suchen jetzt erstmal einen Verantwortlichen. Ob der dann jetzt Sportdirektor heißt oder Geschäftsführer Sport, das wird sich zeigen. Kommt dann vielleicht auf den Namen an und die Erfahrung, wie auch immer man das letztlich löst. Er hat sich da nicht in eine ganz so gute Verhandlungsposition gebracht, weil, also wenn ich jetzt gefragt würde und selbst wenn ich noch nicht den Riesennamen hätte, würde ich sagen, aber Roland Wirkus durfte ja auch direkt Geschäftsführer sein, warum darf ich das nicht? Dann könnte Borussia ja sagen, ja, selbst Max Eberl war es zunächst nicht, der war 2 Jahre Sportdirektor, bevor er dann Geschäftsführer wurde, aber ja, da geht es dann wahrscheinlich am Ende sogar mehr um Geld. Also ich verstehe das auch nicht so, dass ein Sportdirektor, wenn der so benannt wird, dann befürchten muss, dass in 6 Monaten über ihn ein Geschäftsführer gesetzt wird, sondern dass ein Sportdirektor eingestellt würde mit der Perspektive, sich dann eben zu beweisen und selbst aufzusteigen zum Geschäftsführer. Klar, da geht es auch um Befugnisse, aber in manchen Belangen auch einfach um Geld. Ja. Und wen sucht Borussia? Was für einen Typen? Das hat Stefan Stegemann in unserem Interview ausführlich erklärt. Ausführlich, ja, präzise, auch an vielen Stellen, aber es kommen dann auf jeden Fall viele Kandidaten dafür in Frage. Jetzt hat er bei The Zone nochmal gesagt am Sonntag, wir suchen jemanden, der eine sportliche Idee mit seiner Abteilung auf den Weg bringt, eine Identität, an der man Borussia erkennt. Also man kann ja auch einen Verein an nicht so guten und durchdachten Identitäten erkennen, aber ich weiß, was er meint. Er soll Fähigkeit zur Selbstreflexion haben, nah bei der Mannschaft sein und trotzdem genügend Distanz halten, offen sein, mutig und einer, der genau weiß, wann Taten und wann Worte gefordert sind. Weiterhin, Hanna, würde ich sagen, trifft das auf sehr, sehr viele zu, aber so indirekt hat er eingeschränkt, nämlich er hat diesen Mut zur nächsten Generation ausgerufen. Das hat er auch bei uns im Interview erklärt, hat gesagt, es soll kein Altersbashing sein, aber dieses Thema Generationswechsel, sag ich mal, frische Innovation, jetzt nicht Jugendlichkeit im Sinne von, der muss 28 sein, sondern aber einfach eine Verjüngung auf Führungsposition im Verein, das ist Stegemann schon ein Anliegen. Das wäre ja der Punkt, wo die ersten Kandidaten ausscheiden.
Ich glaube, er hat dann ja auch nochmal so an einem Punkt irgendwie gesagt, ne, in erster Linie zählt natürlich so die Qualität, aber es war ja schon deutlich rauszuhören, dass sie da sind, sich zu verjüngen, dann fällt ja eigentlich alles, was irgendwie über 55 ist, raus.
Mindestens. Also, wenn ich sogar über 50, klar, sollte jetzt nicht auf das eine Jahr ankommen, aber man muss das mal sich vor Augen führen. Aus Borussias Präsidium und Geschäftsführung, das waren 7 Leute bis Anfang letzter Woche, da war Roland Wirkus der Jüngste mit fast 59 Jahren. Bis zu seinem Rücktritt. So, und es geht dann hoch bis Präsident Rainer Bonhoff mit seinen 73 Jahren. Es kommt nicht allein aufs Alter an. Ja, aber ich finde immer, Profifußball ist ja ein Geschäft. Also wer stellt dieses Produkt, sage ich mal, her? Das sind junge Menschen von 18 bis 35. So, und dann sollte sich ja in diesen Führungspositionen das auch widerspiegeln. Das ist für mich wie in der Politik, da sollten auch nicht alle über 60 sein, weil in der Bevölkerung nicht alle über 60 sind. Da sollten auch alle auf ihre Art repräsentiert sein. Nur allein irgendwie einen bestimmten Altersschnitt zu haben, wird nicht einen Erfolg garantieren. Aber der Fußball ist doch so in Bewegung und entwickelt sich so rasant, so wie auch der Rest der Gesellschaft und der Technologie, der Wirtschaft und so weiter. Da musst du ja Schritt halten und da reicht vielleicht nicht mehr dieses, sag ich mal, Notizbuch, Telefonbuch, Scouting und Netzwerken und so. Da musst du die Daten mit einbeziehen, da musst du schon Richtung KI denken und zumindest wissen, mit wem du dich da dann bestenfalls aufstellst und was es für Trends gibt und was andere Vereine machen. Also wenn man mal mit Leuten redet, die beispielsweise in England arbeiten, dann schütteln die schon größtenteils den Kopf, wie teilweise in der Bundesliga gearbeitet wird. Auch Stichwort so Trainerscouting. Wie gut ist man dann vorbereitet, wenn man einen neuen Trainer braucht? Jetzt hat Borussia es sich auf, finde ich, nachvollziehbar und gute Art und Weise leicht gemacht und eben ein Eigengewächs da herangezogen. Aber das ist ja in anderen Vereinen auch hanebüchen, wie dann da die Nachfolgersuche abläuft. Und im besten Fall hätte man wahrscheinlich auch einen Algorithmus, der einem einen Sportchef sucht. Nicht alleine, am Ende müssen dann die Menschen entscheiden, aber ich glaube, ich habe jetzt schon ganz klar skizziert, was denn gerade so los ist im Fußball. Und da ist es für mich in meinen Augen, vor allen Dingen nicht bei Borussia Mönchengladbach, dem Verein mit der Fohlenphilosophie, vertretbar, wenn alle Führungskräfte über 55 sind, also die allerobersten. Klar, es gibt dann Direktoren darunter, die jünger sind und die eine andere Generation vertreten. Aber ich finde, es ist schon ein wichtiges Statement, so wie es das jetzt auch auf der Trainerposition mit dem 39-jährigen Eugen Polanski ist, wenn der Verein, der sich diese Fohlenphilosophie auf die Fahne schreibt, da eben auch eine gewisse, ja, ich nenne es jetzt Jugendlichkeit, ausstrahlt, Innovation und einfach frische Gesichter präsentiert, die sich schon irgendwo bewiesen haben, die aber eben für die nächste Generation stehen, wie Stegemann sie skizziert hat.
Da gehe ich auf jeden Fall voll mit dir mit. Und ja, es hat dann ja auch einfach irgendwas mit auch Identifikation und ein bisschen Glaubwürdigkeit zu tun. Also wenn du eben auch die breite Masse der Fans mitnehmen willst, dann tust du das in der heutigen Zeit. Das hast du ja wirklich sehr ausführlich gerade dargestellt. Nicht mit einem Ü55 oder Ü60 Stab in der Führung. Was ich auch noch, bevor wir dann jetzt auch gleich über konkrete Namen sprechen, interessant fand in dem Stegemann-Interview, dass er ja auch gesagt hat, das war so mit der erste Punkt, als es genauer ums Profil ging, der Neue braucht mediale Stärke, weil daraus scheinen sie ja jetzt auch ihre Schlüsse gezogen zu haben, dass eben bei Roland Wirkus nicht gegeben war. Ja, da gibt es da auf jeden Fall einige, die auch das schon unter Beweis gestellt haben in anderen Vereinen. Nils Ole Boog, das war ja dann irgendwie, hatte, fand ich, letzte Woche auch eine gewisse Ironie am Tag, als Roland Wirkus dann seinen Rücktritt erklärt, verlängert er seinen Vertrag bei der SV Elversberg, also er ist damit raus.
Ja, Ironie, es war ja schon eine Ohrfeige fast, oder? Also könnte man so auch nennen, oder?
Ja, man, böse Zungen könnten jetzt sagen, das war abgekatert und vielleicht hätten sie es jetzt auch einfach erst in der Länderspielpause bekannt gegeben, vielleicht war alles klar und dann hat man sich gedacht, nee komm, jetzt setzen wir ja ausgerechnet an dem Tag ein Statement, weil Nils Ole Boog hat bis zu diesem Zeitpunkt ja nie offiziell bestritten, dass er mit Gladbach in Kontakt sei.
Und dass es den Kontakt gab, das ist ja klar. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das irgendwer ausgedacht hat, dass Nils Ole Boog ein Kandidat bei Borussia war. Es ging ja immer nur um den Zeithorizont und um die genauen Positionen und wie man sich dann einig wird. Wir haben auch viel Unterschiedliches gehört, wie konkret und wie, fortgeschritten und positiv die Gespräche dann waren. Das ging auch auseinander. Ja, jetzt hat er halt Fakten geschaffen. Das war sehr eindeutig. Er ist, wir waren gerade dabei, glaube ich, Carsten und ich, diese Liste, wer da so draufstehen könnte, aufzustellen. Und dann konnten wir so währenddessen ihn direkt streichen, als diese Nachricht kam. Aber es stehen auch viele andere drauf, Hanna. Viele, die ja in der Bundesliga bekannter oder unbekannter sind, größere oder kleinere Namen haben. Marinko Jurendić, der Sportdirektor beim FC Augsburg war, die Meistermannschaft des FC Zürich 2022 zusammengestellt hat, danach 2 Jahre dann eben in Augsburg gearbeitet hat. Jonas Bold, der Sportvorstand beim HSV, war Alexander Rosen, der bei der TSG Hoffenheim die erfolgreichste Ära geprägt hat, inklusive Champions League Fußball. Namen, die ich jetzt schon ausgeschlossen habe aufgrund ihres Alters, die man aber wahrscheinlich erstmal nicht ausschließen kann, wie Jörg Schmadtke. Ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen, da, das müssen wir vielleicht auch nochmal diskutieren, Hanna, ja, Steffen Korrell aktuell der sportlich stärkste Mann sozusagen ist im operativen Bereich, denn er verantwortet die Managersuche mit den beiden Geschäftsführern Stefan Stegemann und Markus Aritz. Und Steffen Korrell ist ja, noch eine Ironie, wo wir schon bei ganz vielen Ironien sind, der Mann, der so gar nicht klarkam mit Jörg Schmadtkes Sohn Nils, als der Sportdirektor bei Borussia war. Und das müssen wir, glaube ich, schon nochmal klarstellen, weil, also man kann Roland Wirkus viel vorwerfen, aber dass diese Schmadtke-Nummer gescheitert ist, das lag vor allen Dingen an Steffen Korrell und seinem nicht vorhandenen schlechten Verhältnis mit Nils Schmadtke und nicht an Roland Wirkus.
Deshalb ist für mich Jörg Schmadtke eigentlich auch ein absolutes Ausschlusskriterium. Also natürlich muss man da trennen zwischen Vater und Sohn, weil der eine natürlich, also Jörg Schmadtke, auch schon nachgewiesen hat, was er leisten kann und sich wahrscheinlich vom Charakter, von der Art und Weise auch einfach von Nils Schmadtke unterscheidet. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das jetzt dann der sein soll. Dafür finde ich, du hast gerade auch dann so Namen wie Alexander Rosen in den Raum geworfen, dafür finde ich andere Profile einfach viel zu spannend. Die Frage ist natürlich, wie schnell kann und wird Borussia da jemanden präsentieren? Das war gestern auch im Borussia-Park rauszuhören, dass man da natürlich arbeitet man da jetzt mit Hochdruck dran, weil man hat ja auch einfach eine Wintertransferperiode, in der man vielleicht die ein oder andere Sache korrigieren muss oder korrigieren will, die dann auch der Neue zu verantworten hat. Es ist jetzt nicht gesagt, dass das in dieser Länderspielpause passiert, weil natürlich ist es auch davon abhängig, verhandelt man jetzt mit jemandem, der gerade noch irgendwo unter Vertrag steht und hat dann quasi noch eine Drittpartei im Boot. Da kann es um Ablöse, um Vertragsauflösung gehen, oder hat man jemanden an der Angel, der frei ist, der gerade keinen Job hat. Ich glaube, Borussia streckt da ihre Fühler in alle Richtungen aus. Und ja, dass ihnen natürlich auch eine schnelle Entscheidung in Sachen Trainerfrage helfen würde, das ist ganz klar. Zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn Stegemann da gestern sehr optimistisch war, würde ich es noch als relativ ergebnisoffen beurteilen. In Klammern, natürlich reicht da ein gutes 4-stündiges Gespräch bei 2-3 Kaffee, um da auch ganz schnell in irgendeine Richtung sehr konkret zu werden.
Genau, und es ist ja dann auch jetzt für das Union-Spiel egal, ob das 3 Tage vorher über die Bühne gebracht wird oder man sagt, nee, komm, lass uns danach die Woche dann jetzt finalisieren und alles in Ruhe machen. Also man muss das jetzt nicht übers Knie brechen, was das angeht, aber ja, der Zeithorizont ist schon klar definiert und ich würde sagen, was haben wir jetzt? 6. Oktober, innerhalb der nächsten 4 Wochen wäre schon nicht schlecht, trotzdem, oder?
Ja. Also genau, sogar innerhalb der nächsten 3 Wochen, also bis Ende Oktober, was ist, glaube ich, 28.10. Pokalspiel gegen Karlsruhe. Ja, also spätestens danach sollte das definitiv geklärt sein.
Genau, sollte vielleicht nicht die Derby-Woche von dem Köln-Spiel am 8. November noch prägen. Wir haben über Korrell gesprochen, dass das interessant ist. Wir haben schon mal so ein bisschen rumgesponnen, wenn zum Beispiel wir über Marinko Jurendić vom FC Augsburg sprechen und sich dessen Vita anschaut, dann landet man vor vielen, vielen Jahren beim FC Luzern. Ich glaube, da war er Stürmertrainer oder so. Und beim FC Luzern, da schrillen natürlich alle Alarmglocken bei Borussia-Fans, dass es daher diese ganze Connection gab von Gerardo Seoane, David Ziebung, Borussias Sportkoordinator, Torwartlegende beim FC Luzern, und ja, später dann Jonas Omlin, eben auch Torwart in Luzern, diese ganze Luzern-Connection. Bei David Ziebung ist es ja so, ich meine, Seoane wurde freigestellt und wir haben dann nachgefragt, ja, wer musste noch gehen, und dann musste eben Patrick Schnabiler gehen, sein Co-Trainer Nicolas Dion, der Athletiktrainer, aber es hieß eben, Sportkoordinator David Ziebung ist weiterhin da. Wir hatten das so vernommen eher, dass er jetzt nicht mehr ewig vielleicht da sein wird, aber so, was ich zuletzt gehört habe, würde ich das jetzt nicht mehr so unterschreiben. Das klingt schon eher danach, als wenn der auch erstmal eine Zukunft in Gladbach hat und dann das manch, was wir, sag ich mal, rumgesponnen haben, Hanna, dass es ja auch so Lösungen geben könnte, wenn es dann ein Jurendic wird, dass ja vielleicht Ziebung sich als Sportkoordinator mehr Richtung Sportdirektor orientiert, bisschen weg vom Trainer eben, wofür er eingestellt worden ist, dass es solche Konstellationen gibt, das ist das eine. Und das andere, dass wenn man jetzt, sei es ein Rosen oder ein Bolt, was auch immer, wenn man so einen einstellt, dass man ja auch eine Lücke lassen könnte für einen ja, Sportchef, Manager, Azubi. Muss ja jetzt nicht sofort der Fall sein, aber dann kommen wir natürlich auch immer auf Namen wie Martin Stranzl, Christoph Kramer, Ex-Borussen, den Ambitionen in diesem Bereich nachgesagt werden.
Ja, Marcel Janssen fällt mir ja auch noch ein, der ja irgendwie ausgeschlossen hat, dass er da jetzt als oberster Chef kommen wird. Aber ich glaube, das sei, ist auch jemand, der bereit wäre zu helfen. Klar, man hat ja auch an den Aussagen vieler Ex-Borussen in der vergangenen Woche gesehen, dass sich da mal ja jeder kurz so ein bisschen selbst ins Gespräch bringt. Zu David Ziebung, da fand ich letzte Woche auch ganz interessant, dass am Tag der Wirkungsentlassung, also in den Stunden davor, war ja öffentliches Training am Borussia-Park, dass David Ziebung da einer derjenigen war, die mit Rainer Bonhoff am Trainingsplatz zusammenstanden. Also ich kann mir vorstellen, dass David Ziebung, und da wissen wir nicht, inwieweit er da sich profilieren kann und welche Qualitäten er dann wirklich mitbringt, aber dass er einer der Gewinner dieses ganzen Chaos und Stühlerücken sein kann und dass er da eben, wie du es gerade auch gesagt hast, vielleicht nochmal aufsteigen kann.
Ja, und was Steffen Kurell angeht, der war, also er hätte ja die Ära Ronald Wirkus verhindern können, wenn er damals Ja gesagt hätte, als er gefragt wurde, so wie es hieß ja als Erster nach dem Eberl-Rücktritt, nach dem Eberl-Rückzug, ob er es machen will, aber er sieht sich nach wie vor nicht in der Reihe, 2022 nicht und heute nicht, aber ist jetzt mit dieser doch Macht ausgestattet, so auch mit seinen neuen Chef auszusuchen. Das finde ich jetzt schon bemerkenswert. Und was seine Arbeit angeht, ist das ja so eine große Unbekannte, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Also Mann und auch ich weiß nicht so richtig, konnte er nicht, durfte er nicht, wollte er nicht. Denn Borussias Scouting und auch die Transfers, die man letztlich gemacht hat, die waren ja doch sehr ja durchschaubar, kann man sagen. Es waren allergrößtenteils Spieler, die Bundesliga- oder Zweitliga-Erfahrung in Deutschland hatten. Selbst ein Japaner wie Shuto Machino ist dann eben, ja, hat sich über 2 Jahre oder ein bisschen mehr sogar in Kiel akklimatisiert. Kevin Dix ist dann schon fast eine Ausnahme, der aus Kopenhagen kommt. Thomas Schwanschara, klar, der kam aus Tschechien. Das ist in die Hose gegangen, kann man auch sagen, okay, dann besser fährt man auch die andere Schiene. Aber ansonsten konnte man ja über Borussia Scouting sagen, dass da wahrscheinlich auch, ja, zynisch und etwas böse gesagt, ein Sky-Abo gereicht hätte, in dem man erste und zweite Liga gucken kann. Und da würde ich jetzt zu sagen, also egal was die Antwort ist, konnte er nicht, durfte er nicht, wollte er nicht, da sind Steffen Kurell und sein Team jetzt auch in Zukunft etwas anders gefordert, da vielleicht mal wieder ein paar innovativere Märkte zu bespielen, ins Spiel zu bringen und da auch ja Vollzug zu erzielen, weil einfach die Gewinnchancen, also die oder die Gewinnerzielungschancen viel größer sind, wenn du Talente aus kleineren Ligen holst, die dann durchstarten, als wenn du ja nicht nur größtenteils in Deutschland einkaufst, sondern eben auch mittelalte Spieler aus Deutschland holst. Das kann dann schon mal nach oben gehen mit dem Marktwert, aber eben nicht so durch die Decke, wie Borussia es ja einfach mal bräuchte. Und da muss man sagen, das ist dann auch eine Sache, an der Roland Wirkus gescheitert ist. Ja, da gab es dann schon mal Erfolge und er kriegt dann noch einen Kuitakura für 10,5 Millionen verkauft, den er für 5 geholt hat. Aber das sind ja doch, muss man leider sagen, auf dem Markt heutzutage Peanuts.
Und bei all dem, also das ist ja vollkommen richtig, da muss Borussia sich auch wieder auf anderen Märkten orientieren. Trotzdem hast du ja dann gerade die Situation, dass dir eben der aktuelle Kader, und da wird ja im Winter nicht, also da werden ja im Winter keine 4, 5 Positionen ausgetauscht, aber der aktuelle Kader muss halt erstmal gucken, dass er dir in dieser Saison die Liga hält und die Liga rettet, aus aktueller Sicht gesprochen. Und der neue Sportchef kann dann natürlich im Winter 1, 2 Veränderungen vornehmen. Aber da wird es ja dann auch darauf hinauslaufen, dass er da wirklich auch erst im kommenden Sommer anfangen kann zu gestalten oder seine Ideen dann einzubringen. Und die ganze Vorarbeit, die liegt natürlich in der Hauptverantwortung von Steffen Korrell und seinem Team. Das ist ganz klar. Nur um den Gedanken auch noch einmal einzuwerfen, man muss natürlich bei den Namen, die gerade gespielt werden, und ich finde, da kann man schon, wenn man Borussia in den vergangenen Jahren verfolgt hat und kennt, schnell einschätzen, ob das so vom Typ her passt. Also gerade, wo du diese Jurendic-Zibung-Verbindung genannt hast, also da kannst du ja blind drauf wetten, dass es da auch schon Kontakte oder Gespräche gab. Und wenn es die erstmal nur mit David Zibung gab, der dann gefragt wurde, was weißt du über den, wie schätzt du ihn ein, würde der zu Borussia passen? Es gibt ja aber auch gib mal seine Nummer. Es gibt ja auch die Möglichkeit bei all dem, dass es noch Mr. X gibt. Also, dass da irgendwer ist, dessen Namen wir jetzt alle nicht auf dem Schirm haben, dessen Namen einen vielleicht auch im ersten Moment nicht sagt, aber ich denke, dass Borussia und dann gerade, wenn es so um die Außendarstellung und auch um ja Kommunikation geht, dass es da schon jemand sein muss, der ein bisschen was nachgewiesen hat. Oder wenn man dann weiterdenkt und dann vielleicht auch an die Nummer zwei, die irgendwann kommt, jemand wie Martin Stranzl, der es auch einfach schon als Spieler nachgewiesen hat, dass er dem gewachsen ist und dass er eine gewisse Ausstrahlung mitbringt.
Jetzt haben wir gerade dem Verein vorgeworfen, er scoutet nur in Deutschland. Jetzt haben wir ja selber viele Kandidaten genannt, die da eben sich schon bewiesen haben. Auf unserer Liste zumindest mal steht ja auch einer wie Max Heuberts, der bei AZ Alkmaar seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich arbeitet. Kurioserweise ein Ex-Borusse, aber ich würde sagen, das gilt nicht als Stallgeruch, was der vor knapp 30 Jahren da als Stürmer und man muss sagen Transfer-Flop gebracht hat. Er hat deutlich besser eingekauft seitdem, als er selbst eingekauft wurde. Das sind so Namen, die in anderen Ligen bewiesen haben, dass sie neue Mannschaften immer wieder aufbauen können, dass sie große Transfergewinne erzielen können. Also so Möglichkeiten gibt es ja auch. Dann vielleicht noch in Belgien oder es gibt andere Kandidaten aus den Niederlanden. Man muss ja da schon gucken, dass das mit der Sprache auch hinhaut. Aber ja, das kann schon sein, dass es den großen Mr. X gibt, den jetzt noch gar keiner auf dem Schirm hat. Mein Gefühl sagt mir eher nicht. Aber also wenn es eine positive Überraschung ist, dann lassen wir uns ja auch gern positiv überraschen.
Genau. Und jetzt, wo du Holberts nochmal angesprochen hast, da hast du ja wieder diese Situation, dass er eben noch unter Vertrag steht. Da müsste Borussia wahrscheinlich schon auch einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um ihn da loszueisen. Es ist Montag, Yannick. Ich glaube, das hat man jetzt bei uns auch rausgehört. Wir erwarten jetzt nicht Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, dass da der neue Kandidat vorgestellt wird. Wir werden die Entwicklungen natürlich, wie ihr es von uns gewohnt seid, begleiten. Wenn es was zu vermelden gibt, dann lest es bei uns. Trainerfrage, Yannick, glaube ich. Und das ist ja auch das, was gestern nochmal, nur nochmal, damit ihr es auch gehört habt, falls ihr es noch nicht gelesen habt, also Eugen Polanski, das war aber schon vor dem Spiel klar, wird gegen Union Berlin auf der Bank sitzen. Also ist ja auch die Situation, dass man schon das Gefühl hat, alle wollen irgendwie miteinander. Die Mannschaft will, Polanski will, die Geschäftsführung ist auch überzeugt davon, dass das klappen kann, aber es ist eben noch nicht offiziell, dass er das länger machen darf.
Ja, es ist vielleicht intern offizieller, als es dann so verkündet ist und verkündet wird. Ich habe es ja gesagt, dass man ja vielleicht auch rein, also man muss ja mit den Kandidaten auch über die Trainerposition reden, mit den Kandidaten für den Managerjob. Und da wird man ja nicht sagen, ja, ob der Eugen, ich weiß nicht, ob das was gibt, kannst du machen, was du willst. Völlige Prokura, nee, man wird da schon reingehen und sagen, das ist eigentlich unser Mann, da sind wir von überzeugt und das soll hinhauen, das steht für den Weg, den wir gehen wollen. Und ja, im Prinzip ist das wie so ein bisschen, wenn man eine Mietwohnung übernimmt und dann gesagt wird, ja, nee, aber die Küche müsste übernommen werden und der und der Abschlag ist zu zahlen. Jetzt will ich nicht sagen, Eugen Polanski ist eine Küche, aber in der Hinsicht sollte man sich schon einig werden. Ist nicht wie bei manchen Wohnungen auf dem Markt, wo man dann liest, ja, und die Küche für 25.000 Euro müsste übernommen werden und man dann denkt, ja, nee, dann sind wir raus. Also etwas leichter sollte das über die Bühne gehen und jetzt ist erstmal Zeit zu trainieren. Das sollte auch nicht schaden. Es sind einige natürlich weg. Fabio Caudia hat eine leichte Verletzung, eine muskuläre Sache. Der ist dementsprechend ja wahrscheinlich nicht weg. dafür aber Haris Tabakovic, nominiert für die bosnische Nationalmannschaft. Also ja, den werden sie auch nicht weiter, sage ich mal, in Szene setzen können im Training. Und ja, dementsprechend wahrscheinlich weitere Chancen auch für Jan Urbich, weil die U23 nächstes Wochenende auch nicht spielt. Deswegen, Hanna, ist das ja so eine Länderspielpause auch eine Zeit, auf die wir immer sehr gerne schauen. Nicht, weil wir auch gerne, also nicht nur, weil wir auch gerne Länderspiele schauen und das im Blick behalten, sondern weil gerade in der jüngsten Transferperiode, Länderspielpause, war das ja so, als Ioana noch Trainer war, da war dann doch ein bisschen mehr los. Der Kader wurde gut aufgefüllt, viele Talente konnte man sich anschauen und das machen wir ganz gerne.
Ja, gucken wir mal, wer dabei ist. Am Dienstag steigt das erste von drei öffentlichen Trainings diese Woche, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wer da um 11 Uhr Zeit hat, kann sich da am Borussia-Park mal den ein oder anderen Jugendspieler auch angucken. Es soll, das ist aber offiziell noch nicht spruchreif, in dieser Woche auch noch ein Testspiel geben. Sobald das offiziell ist, werden wir es vermelden. Das hat sich ja bei Borussia jetzt auch einfach so eingespielt, dass es da in jeder Länderspielpause zum Wochenende hin eben ja ein Testspiel gibt, einfach um denen, die da sind, Spielzeit zu geben. Auf jeden Fall, ja, eine sinnige Sache. Und ja, wenn das stattfindet, dann werdet ihr es natürlich auch von uns erfahren.
Ja, und unterm Strich erinnert mich das Ganze so an dieses Meme, was man immer im Internet sieht. Wie heißt es? What a week. Und dann, hey, it's only Wednesday. Jetzt könnte man sagen, what a season, Hanna. Aber it's only been match day 6. Also 28 Spiele sind noch, aber Borussia hat einen Trainer freigestellt. Der Sportchef ist zurückgetreten und es gibt viel, viel zu tun. Man ist nicht mehr Letzter, man ist jetzt 17. nach einem 0-0 gegen den SC Freiburg. Ja, für uns, sage ich mal, als Journalisten, ziemlich spannende Zeiten. Und deswegen blicken wir vielleicht auch, sage ich mal, den Zeiten und dem, was wir daraus machen können, etwas optimistischer entgegen. Ob Borussia das kann, weiß ich nicht. Können sie gerne beweisen. Aber es gibt viele, viele Fragezeichen. Die Baustelle ist groß und jetzt wird gearbeitet.
Jetzt gehen wir vom Podcast wieder in Richtung Tastatur, um da von gestern noch ein paar Dinge aufzuarbeiten und uns dann auch dem zu blicken, was ja in nächster Zeit so passieren könnte.
Schöne Woche, würde ich sagen, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.